Hallo und herzlich willkommen. Du hast uns ja diesen wirklich sehr detaillierten Artikel von der Bildungsplattform MOOKIT geschickt. Da geht es um ein Google-Tool, Notebook LM heißt das, und es wird als virtueller Forschungsassistent beschrieben. Und deine Frage an uns war ja ziemlich klar. Ist das nur cleveres Marketing-Sprech oder ja, steckt da wirklich was dahinter? Schauen wir uns das für dich mal genauer an.
Absolut. Und um das vielleicht gleich mal vorwegzunehmen, der Kern des Ganzen, und das macht der Artikel auch von Anfang an deutlich, ist ein fundamentaler Unterschied zu den Chatbots, die du so kennst. ChatGPT, Gemini, die greifen ja auf das riesige, unüberschaubare Internet zu. Notebook LM hingegen, das arbeitet ausschließlich mit den Quellen, die du ihm gibst.
Ah, okay.
Es ist also ein geschlossenes System, das auf deinem persönlichen Material aufbaut. Es erfindet nichts dazu, sondern wird quasi zu deinem persönlichen Experten für deine eigenen Dokumente.
Ein Experte für mein eigenes Chaos, also das klingt ja schon mal vielversprechend. Der Artikel erwähnt kurz die Herkunft, irgendwas mit Project Tailwind aus 2023, aber viel wichtiger scheint mir die Technologie dahinter zu sein. Die Gemini-Modelle von Google. Heißt das, es ist am Ende einfach nur eine spezielle Benutzeroberfläche für Gemini?
Nicht ganz. Und das ist ein wirklich entscheidender Punkt. Ja, es nutzt die Gemini-Familie, aber der Clou ist, dass Gemini von Grund auf multimodal entwickelt wurde.
Multimodal?
Das bedeutet, das Modell ist nicht nur auf Text trainiert, sondern kann von Natur aus mit ganz verschiedenen Arten von Informationen umgehen, also Text, Bilder, Audio und so weiter. Und genau deshalb kann Notebook LM so nahtlos mit all den verschiedenen Dateitypen arbeiten, die du ihm gibst. Es denkt sozusagen nicht in getrennten Silos, sondern versteht die Inhalte als Ganzes.
Okay, das leuchtet ein. Das bringt mich dann auch direkt zur ersten großen Frage. Wenn es nur mit meinen Quellen arbeitet, was kann ich ihm denn alles füttern?
Ich sehe hier im Artikel eine ziemlich lange Liste, die weit über das übliche PDF- oder Word-Dokument hinausgeht.
Genau, die Basics sind natürlich abgedeckt. PDFs, Microsoft Word, einfache Textdateien, Markdown. Aber die wirkliche Stärke liegt in der Integration.
Wenn du sowieso im Google-Ökosystem arbeitest, kannst du Google Docs, Sheets und sogar Google Slides direkt einbinden.
Wirklich? Auch Präsentationen?
Ja, mit bis zu 100 Folien. Das allein macht die Arbeit schon viel reibungsloser, weil du nichts exportieren und neu hochladen musst.
Moment mal, jetzt wird's aber wirklich spannend. Der Artikel spricht von Weblinks, YouTube-URLs und sogar Audiodateien, MP3 oder WAV. Heißt das, ich kann die zweistündige Audioaufnahme einer Vorlesung, in der ich fast eingeschlafen wäre, einfach da reinwerfen und das Tool macht was damit?
Exakt das. Und das ist der Punkt, an dem es wirklich mächtig wird. Bei einer YouTube-URL oder einer hochgeladenen Audiodatei analysiert das System natürlich nicht die Pixel oder die Schallwellen direkt.
Sondern?
Es greift auf das automatisch generierte Transkript zu, also die Untertitel, oder es erstellt selbst eine Abschrift. Das Ergebnis ist aber dasselbe. Plötzlich wird gesprochenes Wort zu vollständig durchsuchbarem, analysierbarem und zitierbarem Text. Wahnsinn! Du musst nie wieder eine Stunde lang eine Aufnahme durchspulen, nur um diesen einen Satz zu finden.
Okay, also die Fähigkeit, gesprochenes Wort in durchsuchbaren Text zu verwandeln, das ist schon ein echter Gamechanger. Allein das. Aber gut, das ist ja nur die Vorbereitung, das Sammeln des Materials. Was macht das Tool dann tatsächlich damit? Wie interagiere ich damit?
Also die grundlegendste Interaktion ist eine Art Supersuchfunktion. Der Artikel nennt es Frage-Antwort-Funktion. Du kannst ganz natürliche Fragen stellen, von, sagen wir, was sind die Kernthesen aus Kapitel 3 meines Skripts, bis hin zu komplexeren Dingen wie vergleiche die Argumente für und gegen die MMT-Theorie aus all meinen Quellen.
Das klingt jetzt aber erstmal wie ein spannender Chatbot. Wo ist da der besondere Kniff?
Der Kniff, und das ist der entscheidende Punkt für jede wissenschaftliche oder seriöse Arbeit, ist die Quellenangabe. Notebook LM gibt dir nicht nur eine von der KI formulierte Zusammenfassung,
Sondern?
unter jeder Antwort listet es nummerierte Zitate und Verweise auf. Mit einem Klick auf Zitat Nummer 1 landest du exakt an der Stelle in deinem Original-PDF oder im Transkript, wo die Information herstammt.
Das heißt, es ist nicht nur eine Zusammenfassung, sondern eine Zusammenfassung mit sofort überprüfbaren Fußnoten. Die KI zeigt quasi immer, woher sie ihr Wissen hat.
Genau.
Das ist ja das genaue Gegenteil von dieser Blackbox, die man sonst oft bei KI-Antworten hat.
Absolut. Der Mukut-Artikel betont, dass dies die Quellenkompetenz fördert. Du wirst aktiv dazu angehalten, der KI nicht blind zu vertrauen. Das Tool lädt dich geradezu ein, die Originalquelle zu prüfen und den Kontext zu verstehen. Es ist eine eingebaute Absicherung gegen Halbwissen. Okay, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Aber jetzt kommen wir zu zwei Funktionen, die im Artikel fast schon wie Science-Fiction klingen. Audio-Overviews und Video-Overviews.
Fangen wir mal mit dem Audio an. Die Quelle beschreibt das als Podcast-ähnliche Gespräche. Was soll ich mir denn darunter vorstellen?
Stell dir vor, du hast 5 Fachartikel und deine Vorlesungsnotizen zu einem Thema hochgeladen. Du klickst auf Audio-Overview erstellen und das Tool generiert eine Audiodatei. Darin führen dann 2 KI-Stimmen ein Gespräch über deine Quellen.
Ein Gespräch?
Ja. Eine Stimme könnte die Hauptpunkte eines Artikels zusammenfassen, während die andere vielleicht eine kritische Frage dazu stellt oder eine Verbindung zu einer anderen Quelle herstellt. Es ist, als hättest du 2 persönliche Tutoren, die deine Lernmaterialien für dich diskutieren.
Moment mal. Das heißt, das Tool liest mir nicht einfach nur meine Notizen vor, sondern lässt 2 KIs darüber diskutieren. Das ist ja völlig verrückt. Das klingt genial, aber auch potenziell furchtbar. Kann so ein KI-Gespräch wirklich aufschlussreich sein? Sagt die Quelle was zur Qualität?
Eine berechtigte Skepsis. Der Artikel beschreibt es als erstaunlich gut funktionierend, aber man sollte es nicht als endgültige Analyse verstehen. Es ist eher eine alternative Art, sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen. So eine Art erster Entwurf des Verstehens. Und hier kommt der tiefere Sinn dahinter zum Vorschein. Es geht darum, das Lernformat an dein Leben anzupassen.
Ah, okay.
Du musst dich nicht mehr an den Schreibtisch zwingen, um das 50 Seiten PDF zu lesen. Du zwingst das PDF, sich deinem Leben anzupassen, sei es der Weg zur Arbeit, die Joggingrunde oder beim Kochen. Laut Quelle ist das übrigens in dutzenden Sprachen verfügbar, auch auf Deutsch.
Das Argument mit der Anpassung ist stark. Man könnte also einen englischen Fachartikel hochladen und sich die Diskussion darüber auf Deutsch anhören. Und die Video-Overviews gehen dann noch einen Schritt weiter, nehme ich an.
Genau. Da wird eine komplett erzählte Slideshow erstellt. Das Tool extrahiert die wichtigsten Zitate, Kernaussagen, aber auch relevante Bilder oder Diagramme direkt aus deinen Dokumenten und baut daraus eine visuelle Präsentation mit einer Sprecherstimme.
Das ist beeindruckend. Wenn ich das zusammenfasse, geht es also darum, textlastige, oft trockene Inhalte zugänglicher zu machen, indem man sie in auditive oder visuelle Formate umwandelt.
Exakt. Und das ist ein riesiger Gewinn für die Barrierefreiheit und für unterschiedliche Lernstile. Jemand mit einer Leseschwäche oder jemand, der einfach Informationen besser auditiv aufnimmt, bekommt hier ein unglaublich mächtiges Werkzeug an die Hand.
Stimmt.
Lernbarrieren, die bisher vielleicht unüberwindbar schienen, können so erheblich gesenkt werden.
Okay. Die Funktionen sind klar. Das Potenzial ist riesig. Aber lass uns das mal ganz praktisch durchspielen. Wie würde ein typischer Arbeitsprozess damit aussehen? Der Artikel schlägt ja so eine Art 5-Schritte-Prozess vor. Lass uns das doch mal an einem Beispiel für dich durchgehen. Sagen wir, du schreibst an deiner Masterarbeit. Gutes Beispiel. Also, Schritt 1 wäre, du legst ein neues Notebook für dein Thema an. Zum Beispiel Analyse der Wirtschaftszyklen im 21. Jahrhundert. Das ist dein Projektcontainer.
Du fügst alle deine Quellen hinzu. Also die 20 wichtigsten Forschungs-PDFs, deine Interviews als Audiodateien, Weblinks zu statistischen Daten und vielleicht sogar das YouTube-Video eines Nobelpreisträgers dazu. So, jetzt ist alles drin. Nun kommt Schritt 3, Fragen stellen. Der Artikel empfiehlt, breit anzufangen und dann spezifischer zu werden. Also nicht nur, fass mir das zusammen, sondern eher, was könnte man da fragen? Du könntest fragen, identifiziere die Hauptwidersprüche zwischen den Theorien von Autor A in Quelle 3 und Autor B in Quelle 7.
Wow, okay.
Erstelle mir eine chronologische Zeitleiste aller erwähnten politischen Maßnahmen. Oder noch komplexer, welche meiner Quellen zitieren die Studie von Smith aus 2015 und in welchem Kontext tun sie das?
Das ist eine Analyseebene, die du manuell nur mit wochenlanger Arbeit erreichen würdest.
Genau. Und Schritt 4 wäre dann, sich aus diesen Erkenntnissen verschiedene Formate erstellen zu lassen.
Also die Artefakte, die du vorhin erwähnt hast.
Richtig. Du könntest dir einen klassischen Studienleitfaden als Text erstellen lassen oder die Audiorübersicht für den Weg zur Bibliothek und für das Treffen mit deinem Professor den visuellen Videoüberblick. Und all diese Ergebnisse speicherst du dann in Schritt 5 in einer Studio-Ansicht. Das ist quasi dein fertiges, aufbereitetes Wissenspaket, das du sogar mit anderen teilen kannst.
Das Teilen ist interessant. Der Artikel erwähnt auch Kollaboration. Studierende könnten also in einem geteilten Notebook gemeinsam Quellen sammeln und einen Bericht erstellen.
Ja, das hat das Potenzial, Gruppenarbeit fundamental zu verändern. Aber das wirft eine wichtige Frage auf, die der Artikel auch beantwortet.
Nämlich: Was ist, wenn du merkst, dass deine eigenen Quellen eine Lücke haben? Wenn das Tool sagt, basierend auf deinen Dokumenten kann ich das nicht beantworten. Dafür gibt es dann diese Discover-Funktion, richtig? Die KI schlägt mir externe Quellen vor.
Ganz genau. Basierend auf dem Inhalt deines Notebooks schlägt das Tool dir passende Webquellen vor. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, du behältst die volle Kontrolle.
Ah.
Du siehst die Vorschläge und entscheidest selbst, ob du einen Link davon in dein Notebook importieren willst. Es ist also eine unterstützte, aber komplett selbststeuerte Recherche.
Das ist gut. Aber birgt das nicht auch eine Gefahr? Wenn die KI mir nur Dinge vorschlägt, die zu dem passen, was ich schon habe, laufe ich dann nicht Gefahr, in so einer Echokammer meiner eigenen Recherche zu landen?
Das ist ein exzellenter und kritischer Punkt. Der Artikel spricht das nicht direkt an, aber die Gefahr besteht. Wenn deine Ausgangsquellen schon eine bestimmte Schlagseite haben, werden die Vorschläge diese Tendenz wahrscheinlich verstärken.
Verstehe.
Es liegt also weiterhin in deiner Verantwortung als Forscher, aktiv dagegen zu steuern und bewusst auch nach widersprüchlichen Perspektiven zu suchen. Die KI ist ein Assistent, kein Ersatz für kritisches Denken.
Verstanden. Das führt uns zu den letzten, aber wichtigen Rahmenbedingungen. Der Artikel erwähnt Verfügbarkeit und Datenschutz. Was muss man da wissen?
Es ist eine reine Web-App, du brauchst also nichts zu installieren. Du meldest dich mit einem normalen Google-Konto an. Die Verfügbarkeit ist an die der Gemini-App gekoppelt, was laut Artikel über 180 Regionen abdeckt, also so gut wie überall.
Okay.
Für größere Organisationen wie Hochschulen oder Unternehmen gibt es dann noch spezielle Plus- oder Enterprise-Versionen.
Und einen ganz wichtigen Hinweis aus der Quelle dürfen wir nicht unterschlagen, gerade wenn du darüber nachdenkst, das für die Uni oder im Job zu nutzen. Unbedingt. Das ist deine Eigenverantwortung. Prüfe immer die Datenschutzrichtlinien deiner eigenen Institution. Nicht jede Universität erlaubt es, interne oder sensible Dokumente auf externe KI-Plattformen hochzuladen.
Klar, Geschäftsgeheimnisse oder unveröffentlichte Daten.
Genau. Ein kurzer Blick in die Nutzungsordnung der Uni oder die IT-Richtlinien der Firma ist also absolute Pflicht, bevor du loslegst. Also, was bedeutet das alles für deine Ausgangsfrage? Ist Notebook LM nur um Marketing oder eine Revolution? Nach der Lektüre würde ich sagen, es ist weit mehr als nur ein weiterer KI-Chatbot. Es ist ein hochfokussiertes Werkzeug, ein persönlicher Wissenssynthetizer, der dir hilft, deine eigenen Informationsberge zu durchdringen und in Formate zu verwandeln, die wirklich zu dir passen. Und dieser konsequente Fokus auf Zitate und die Rückverfolgbarkeit zur Quelle ist dabei das Merkmal, das am meisten Vertrauen schafft. Wenn wir das weiterdenken, geht es hier um einen entscheidenden Schritt hin zur echten Personalisierung von Wissen. Das bisherige Paradigma war ja, hier ist ein 50-seitiger Text und jeder Lernende muss sich da irgendwie durchkämpfen.
Mhm. Mit einem Werkzeug wie diesem kehrt sich das um. Der Lernende steht im Zentrum und kann sich denselben Inhalt so aufbereiten lassen, wie er oder sie ihn am besten versteht, als Gespräch, als Präsentation, als Gliederung. Das Lernen passt sich dem Lernenden an, nicht umgekehrt. Das ist ein starker Gedanke zum Abschluss. Und er lässt mich mit einer letzten, vielleicht etwas provokanten Frage zurück, die du für dich mitnehmen kannst. Wenn eine KI uns hilft, Quellen schneller zu verstehen und Belege im Handumdrehen zu finden, was passiert dann mit unserer Fähigkeit zum kritischen Denken?
Stärken wir sie, weil wir uns von der mühsamen Sucharbeit befreien? Oder, und das ist die andere Seite, laufen wir Gefahr, uns zu sehr auf die cleveren, maschinell erstellten Zusammenfassungen zu verlassen und verlernen dabei das tiefe, manchmal anstrengende, aber eben auch unersetzliche, kritische Selberlesen?